In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg, am 15. Mai 2025 durch Konrad. Der Themenüberblick. Städtische Kitas in der Fachkräftekrise. Offenburger Spielebetreuung als Lösung. 15 bis 20 Fachkräfte fehlen in den 23 städtischen Kitas in Freiburg seit Beginn dieses Kita-Jahres im Herbst 24. Als Reaktion auf die Situation soll nur das Offenburger Modell als Patin Abhilfe schaffen. In einer gemeinsamen Sitzung der beiden Ausschüsse ASW, KJHA, auf Initiative der SPD, fand das Offenburger Modell jedoch kaum wohlwollende Aufnahme. Edeka Markt Heber ohne Betriebsrat gegen Arbeitnehmer in Freiburg vor Gericht. Ein großer Player im südbadischen Raum im Lebensmitteleinzelhandel ist Heber aus Mülheim. Die Familie betreibt einige Märkte zwischen Bad Krozingen und Rheinfelden. Kurz nach Ende seiner 6-monatigen Probezeit erhielt Herr S. seine Kündigung. Sogar ein Hausverbot wurde verhängt. Seit einem Jahr läuft der Kündigungsschutzprozess vor dem Freiburger Amtsgericht. Das Ganze handelt sich vermutlich um eine Kündigung, weil Herr S. einen Betriebsrat gründen wollte. Am 15. Mai wurde wieder verhandelt. Im Publikum saßen rund 10 Menschen, darunter auch ein Vertreter von Verdi. Kein DAB für freie Radios in BW. Radio Dreieckland ist schlecht empfangbar. Das geht auch anderen freien Radios so. Abhilfe könnte DAB schaffen. Ein Beitrag über den Stillstand statt Fortschritt.
Freiburgs städtische Kitas in der Fachkräftekrise, Offenburger Spielebetreuung als Lösungsmodell. 15 bis 20 Fachkräfte fehlen in den 23 städtischen Kitas seit Beginn dieses Kita-Jahres im Herbst 24, um einen fachgerechten Kita-Betrieb aufrechtzuerhalten. Als Gründe werden in dieser Reihung Kündigungen, Langzeiterkrankungen und Schwangerschaften angegeben. Ad-hoc-Schließungen, 1- bis 11-wöchige Schließzeiten, vermeldet die Informationsvorlage der Verwaltung und ihre Aussagen im Kinder- und Jugendhilfeausschuss. Die entsprechende Drucksachennummer ist KJH 25006. Eigentlich ein verwunderlicher Vorgang. Wenn, wie die Vorlage ausweist, seit 2021 immerhin 200 Praktikantinnen in Ausbildung diese Kitas durchlaufen haben, aktuell dies auch jährlich ca. 50 Auszubildende in den Kitas angestellt sind. Beklagt wird seitens des Amtes, das nennt sich AKS, der neu geschaffene Ausbildungsweg Direkteinstieg als, Zitat, sehr attraktiv, wegen der hohen Vergütung, stellt aber eine erziehende Ausbildung als unattraktiv dar oder lässt es zumindest so erscheinen. Oder ist die Stadt doch kein so guter Arbeitgeber bzw. Realnehmer, der vielmehr eher Fluktuation der Fachkräfte, siehe Kündigung, befördert? Trotz erst jüngst beschlossener Kita-Preiserhöhung. Als Reaktion auf die Situation soll nun das sogenannte Offenburger Modell als Paten stehen, deren Amtsleitung auch vortragende Sprecherin in der gemeinsamen Sitzung der beiden Ausschüsse Ausschule und Weiterbildung und Kinder- und Jugendhilfeausschuss am Montag, dem 12. Mai, war. In der einstündigen Befassung in der Sitzung, die auf Initiative der SPD zustande gekommen war, fand aber dieses Offenburger Modell jedoch trotz adaptiven Nahtreten der Freiburger Amtsleitung des AKS, außer vielleicht bei den Grünen, keine sehr überragend wohlwollende, akzeptierende Aufnahme. Die Bürgermeisterin der Stadt, Christine Buchheit, sah sich deshalb auch zu folgenden Schlussstatement veranlasst.
Dann möchte ich noch mal einen Satz aus unserer Sicht sagen. Ganz herzlichen Dank auch für die Beiträge der Träger, mit denen wir ja da eng zusammenarbeiten. Ich freue mich, wenn Sie das so überzeugt sagen können, dass die Qualität das Thema dass sie ihnen neue Mitarbeitende bringt. Also wir setzen natürlich als Stadt auch auf Qualität, aber machen das ja nicht aus Jux und Dollerei, dass wir jetzt sagen, wir kommen damit halt nur an den Punkt und darüber nicht weiter. Das ist ja eine Notmaßnahme. Das möchte ich nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Wir würden es lieber anders machen. Wir haben hier in den 4 Jahren, in denen ich hier bin, immer über die Steigerung der Qualität diskutiert. Und wir wissen auch, dass es für unsere frühkindliche Bildung und für das, was unsere Kinder brauchen, damit sie auch gut in die Schule gehen können, der Übergang gewährleistet ist, bräuchte es natürlich mehr Qualität, mehr Sprachförderung, mehr Betreuung, einen besseren Personalschlüssel. Die Inklusion ist nicht dort, wo wir sie brauchen. All das bräuchte mehr. Aber wir können uns ja nicht auf den Kopf stellen und sagen, wir wollen aber, sondern wir, und dann führt es zu dieser Chaos-Situation, die wir zurzeit tatsächlich zum Teil unseren Familien bieten, dass sie jeden Morgen auf ihre App gucken müssen und gucken, was heute der Tag bringt. So geht es auf gar keinen Fall. Sage ich auch nochmal, ich habe schon mehrfach gesagt, als Mutter von 3 Kindern, die ohne eine verlässliche Kita hier niemals säße. Also von daher können Sie sich sicher sein, ich weiß auch, also wir spüren das alle, um was es hier geht. Hier geht es echt um alles, aber wir brauchen eine Situation, die darauf reagiert. Und deswegen ist es ja so neu für uns als Stadt, dass wir sagen, okay, jetzt müssen wir vielleicht mal einen anderen Weg gehen, dass das Schöne anders wäre. Und wir bleiben auch dazu, das ist mir wirklich wichtig mit den Trägern im Gespräch, dass wir voneinander vielleicht noch ums Bessere ringen können. Nur natürlich alles mit mehr Geld ist oft ein Hemmnis an der Stelle, weil das Geld natürlich im städtischen Haushalt jetzt auch nicht unbegrenzt zur Verfügung steht.
Die Trägerin von über 200 Kitas in freier Trägerschaft insistierten auf den in der Vorlage wiedergegebenen Standpunkt, wie auch viele sonst Geräten und Sachkundige. Stellvertretend für die Caritas, Herr Barois.
Weil wir jetzt eben ab und zu schon angesprochen wurden als freie Träger. Also ich danke dem Gemeinderat, dass das auch wahrgenommen wird, was jetzt in der Druckvorlage auch drinsteht. Die Punkte, die wir nennen, sehen wir als zielführend, weil man Fachkräfte nur gewinnt, indem man Fachkräfte ausbildet. Und da muss es ein gutes finanziertes Ausbildungssystem geben. Das ist interessant, dass es in Offenburg funktioniert. Freut mich zu hören. Ich glaube, das ist wirklich der richtige Weg. Und Sie haben unsere Sachen gehört, was Frau Rausch gesagt hat. Können wir uns, glaube ich, anschließen als Caritas, als AWO. Rotes Kreuz nickt auch. Also wir werden nicht ins Offenburger Modell gehen, weil unser Bild ist durch Qualität und durch eine Stärkung der Fachkräfte, die ihre Arbeit den ganzen Tag gut machen können, wird der Beruf attraktiv. Und dann Aufgaben abzugeben im Tagesgeschäft an Nichtfachkräfte, das kann sein, aber die ganzen Punkte, die Sie ja auch richtig benannt haben, wie ist es dann mit den Kindern, die eine besondere Förderung in Inklusion brauchen, wie ist es dann, ist dann jemand im Haus, wer ist dann verantwortlich, wie ist es mit der Finanzierung? Da habe ich auch die Infos, dass die Malteser in Offenburg jetzt nicht mit reichem Geldsegen qualitativ da Leute einstellen können, sondern dass es schon eher eine der unteren Lohngruppen ist, ist natürlich ohne Ausbildung, aber unser Credo ist, glaube ich, Qualität bringt neue Mitarbeiter und bringt auch Auszubildende. Und das ist, glaube ich, unser. Ich glaube nicht, dass sich aus der Liga jemand bewirbt.
Oder für die Diakonie, Frau Rausch.
Ich hätte eine Frage zu den Zusatzkräften. Also wir als Arbeitgeber für Kitas dürfen ja auch schon einen gewissen Prozentsatz an Zusatzkräften jetzt einstellen in den normalen laufenden Betrieb, was wir punktuell auch machen und machen eigentlich relativ gute Erfahrungen dann damit zu sagen, die Zusatzkräfte, die kommen und Spaß an der ganzen Geschichte finden und noch nicht ausgebildet sind, die eher in Ausbildung zu bringen. Vor allem auch mit dem Ziel, dass die anschließend ein Erziehergehalt haben und damit vielleicht auch so viel verdienen, dass die sich selbst ihren Lebensunterhalt finanzieren können. Bei den Zusatzkräften mit dem echt sehr, sehr geringen Geld, was da jemand verdienen kann. Also von mir aus ein Studentenjob nebenher, das impliziert aber auch immer, dass es ganz hohe Fluktuationen für die Kinder gibt. Also Bezugsbetreuer oder so gibt es da eher weniger. Und dann hat man, sage ich mal, Geld an der Kita vielleicht gespart und Menschen, die sich anderswoher Transferleistungen holen müssen, was den Staat auch wieder Geld kostet. Und ich glaube, wir sind im Moment an einer Stelle, wo man sowas gut als Übergangslösungen überlegen kann, aber der Fachkräftemangel wird sich ja extrem verschärfen nochmal. Und deswegen würde ich schon dafür plädieren, zu überlegen, was sind denn auch langfristige Sachen. Also das kann man vielleicht machen, aber nicht ohne das andere auch zu diskutieren. Und deswegen würde ich sagen, also ich bin nicht gegen das Modell, auch nicht gegen eine Erprobung, aber wir machen mit dem anderen, was im Moment geht, relativ gute Erfahrungen schon.
Eine ähnliche Skepsis auch bei Helen Breit.
Vielen Dank für die Ausführungen nochmal. Ich hätte nochmal die Frage, ob das in Offenburg explizit als Übergangsmodell geplant ist oder ob das jetzt sozusagen also auch in der Zukunft so bleiben soll, weil ich verstehe es als Feuerwehreinsatz und manchmal sind da Dinge notwendig, die weit unter fachliche Standards gehen. Betriebserlaubnisse sehen ja auch fachliche Standards vor, also eigentlich ist es ja was Gutes und nichts, was einen überregelt. Und ich habe da ein bisschen die Gefahr der Deprofessionalisierung, wenn wir das dauerhaft machen, wenn es eben nicht temporär begrenzt ist, um sozusagen in der Not eine Brücke zu bauen. Und das würde mich nochmal interessieren, wie da die Idee der Rückführung in den Normalzustand ist oder ist der Normalzustand eher 6 Stunden, 7 Stunden sozusagen pädagogisch qualitätsreiche Betreuung? Und die andere Zeit Spielbetreuung, die ja nicht schlecht ist, aber eben nichts mit dem Standard der pädagogischen Begleitung zu tun hat. Und meine zweite Frage ist, wie wird mit denen umgegangen, von denen wir aus Studien wissen, dass die dann eh aus solchen Bereichen eher rausfallen? Das heißt, die auf die Unterstützung angewiesen sind, haben Sie da schon Zahlen dazu, ob die besonders sichtbar sind in den Zusatzbetreuungen oder ob die eher dazu neigen, dass die rausgenommen werden und eben nicht mehr Adressatinnen der wichtigen Angebote sind, weil wir wissen, dass da der Grundstein gelegt wird für so viele Möglichkeiten, die ich habe oder eben nicht habe, um gesellschaftlich auch eine gute Position zu erreichen.
Kurz gefasst also, Notfeuerwehr wäre nicht unumgänglich, aber entscheidend ist anderes. Dies ist nun längst als Standard auch gesetzlich gesetzt außerhalb baden-württembergischer Sonderwege grün-schwarzer sogenannter Erprobungsmaßnahmen. Bereits seit 1996 besteht nämlich längst ein gesetzlicher Kita-Rechtsanspruch für die Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zur Schuleintritt auf eine Förderung in einer Kindertageseinrichtung. Er ist in § 24 Absatz 3 SGB 8 verankert. Für diese Altersgruppe ist durch die Träger der öffentlichen Jugendhilfe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen zur Verfügung zu stellen. Nach Angabe des Bundes sollen dafür in 24, 25, 26 je 4 Millionen an die Länder geflossen sein bzw. fließen. Die Vereinbarung reicht bis Ende 26. Zumal seit dem 01.01.23 ja auch das Kita-Qualitätsgesetz in Kraft ist, das unter anderem verstärkte Sprachbildung, aber auch hauswirtschaftliches Personal und Leitungsassistenz neben der Gewinnung von qualifizierten Fachpersonal gefördert werden sollen. Insofern wären Elternbeiräte, Personalräte und die entsprechenden Träger sehr gut beraten, darauf lautstark zu insistieren.
Am heutigen 15. Mai fand am Freiburger Arbeitsgericht eine mündliche Verhandlung eines 52-Jährigen statt. Dieser wehrt sich gegen die Kündigung durch die Firma Hieber, die Edeka-Märkte in Südbaden betreibt. Mit 10 ZuschauerInnen war der Saal am frühen Donnerstagvormittag überraschend gut gefüllt. Mit 16 Märkten hat die Firma eine beachtliche Größe in Südbaden. Der Kläger wurde im April 2024, kurz nach Ende seiner Probezeit, gekündigt. Erst ordentlich und 2 Tage später wurde sogar noch eine außerordentliche Kündigung nachgeschoben. In der Backwarenabteilung bei Hieber im Verkauf angestellt, soll er laut der Firma gedroht haben, gegen diese vorzugehen. Er habe gesagt, er wolle die Firma ficken. Die entsprechenden Vorwürfe bestreitet der Kläger vollumfänglich. Was er jedoch nicht bestreitet, er wollte einen Betriebsrat gründen. Denn bei Hieber gibt es bislang lediglich einen sogenannten Mitarbeiterinnenrat. Dieser hat jedoch keinerlei gesetzliche Rechte und ist alleine vom guten Willen der Firmenleitung abhängig. Früher war der 52-Jährige bei Bäckerbub angestellt, einer Großbäckerei, die für Edeka Backwaren herstellt. Dort war der heutige Kläger sogar Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates für alle Standorte von Bäckerbub. Vor dem Arbeitsgericht Freiburg läuft nun seit einem Jahr das Kündigungsschutzverfahren. Der Gütertermin brachte keine Einigung. Dann wurde vor wenigen Wochen unter Vorsitz von Richter Lisa Bormann mit 2 weiteren ehrenamtlichen Richtern erstmals mündlich eine Hauptverhandlung durchgeführt. Jetzt beim 2. Verhandlungstermin wollte die beklagte Firma gerne eine Zeugin vernehmen lassen. Alles ein wenig verwirrend. Die Zeugin solle bekunden können, dass ihr der Kläger davon erzählt habe, wie ihm eines Tages die Vorfahrt im Straßenverkehr genommen worden sei und er dann dem Auto nachgefahren sei und jemanden, Zitat, vermöbelt habe. Auf Seiten des Klägers ist Rechtsanwalt Winfried Jörrissen tätig und er bestritt diese Vorwürfe vollumfänglich. In tatsächlicher Hinsicht, aber auch in rechtlicher Hinsicht. Denn selbst wenn die Vorwürfe zuträfen, hätten diese überhaupt nichts mit dem Arbeitsverhältnis zu tun. Im Übrigen habe sein Mandant zu keinem Zeitpunkt gesagt, er wolle die Firma ficken. Nur weil sein Mandant Kampfsport betreibe, sei dieser noch lange kein gemeingefährlicher Kampfhund. Und der Kläger selbst wies darauf hin, dass er seit 1992 in Deutschland lebe und noch nie jemanden körperlich verletzt habe. Das Gericht teilte nach einer kurzen Unterbrechung mit, dass eine Vernehmung der Zeuge nicht erfolge. Der Vortrag habe zu wenig Substanz. Eine mögliche Niederlage vor Augen beantragte der Anwalt der Firma Hieber, das sollte das Gericht der Kündigungsschutzklage stattgeben, eine vorläufige Vollstreckbarkeit ausgeschlossen werde. Es würde nämlich zu erheblicher Unruhe führen, wenn der Kläger vorerst wieder arbeiten dürfe. Man habe einen gut funktionierenden Mitarbeiterinnenrat, aber der Kläger wolle unstreitig einen Betriebsrat gründen. Da man in die zweite Instanz gehen werde, sollte der Kläger gewinnen, müsse bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens sichergestellt werden, dass der Kläger nicht bei Hieber arbeite. Das Urteil wird für den Nachmittag erwartet. Im Anschluss an die Verhandlung sprach Radio Dreieckland mit Rainer Geis, dem Bezirksgeschäftsführer von Verdi, Bezirk Südbaden-Schwarzwald. Die erste Frage: Wie bewertet er die Kündigung des Klägers?
Also die Kündigung ist hanebüchend an den Haaren herbeigezogen. Und im Prozessverlauf hat man das ja auch gemerkt, als das Gericht einzelne Argumente der Arbeitgeberseite zurückgewiesen hat. Es sind immer wieder neue Anträge erfolgt von Arbeitgeberseite, dahingehend das Vertrauen und die Seriosität des Mitarbeiters zu erschüttern. Man war sich nicht zu schade, da sehr weit in die Vergangenheit zurückzugehen, Sachverhalte vorzutragen, die im privaten Umfeld eine Rolle gespielt haben.
Die letztlich auch kaum nachweisbar sind, weil sie auf Hörensagen beruhen.
Die nicht bewiesen wurden vom Hören und Sagen, Gerüchte, um sozusagen das Vertrauen und die Reputation des Mitarbeiters zu erschüttern. Mein Eindruck war, dass das Gericht sich davon nicht hat überzeugen lassen. Wissen tun wir es erst am Ende des heutigen Tages, wenn ein Urteil ausgesprochen wird.
Wenn wir das jetzt einordnen in die Politik von Firmen, Betriebsräte zu verhindern, also die Firma Hieber hat ja einen sogenannten Mitarbeiterrat, der ist auch von Beklagtenvertreter, also der die Firma Hieber vertritt, jetzt nochmal ausdrücklich gelobt worden. Aber ein Mitarbeiterinnenrat hat ja nicht ansatzweise Rechte, die vergleichbar sind einem Betriebsrat.
Ein Mitarbeiterrat hat keinerlei Rechtsgrundlage. Von daher ist es eine Spielwiese, wo ein Arbeitgeber versuchen kann, seine Mitarbeiter stillzuhalten, weil er angeblich demokratische Strukturen eingeführt hat, die aber nichts bewirken können. Da es keine Rechtsgrundlage gibt, kann ein Mitarbeiterrat gar nichts machen, außer zuzuhören, was der Chef will. Ganz anders ein Betriebsrat, der hat echte Mitbestimmungsrechte, die sind einklagbar, durchsetzbar durch Gerichte. Und davor hat die Familie Hieber, die hier als Unternehmen tätig ist für Edeka, es ist ja gar kein Edeka-Verkaufsladen, wo der Beschäftigte arbeitet, sondern ein Hieber-Einkaufsmarkt. Und die Familie Hieber hat in all ihren Märkten keine Betriebsräte und versucht seit Jahrzehnten das auch zu verhindern, weil sie ein Stück weit ihre Entscheidungsmacht nicht teilen will mit den Arbeitnehmern.
Und wenn wir das jetzt mal von der Firma Hieber lösen, hier im Bezirk Südbaden, wie ist da so eure Erfahrung von Verdi, was die Gründung von Betriebsräten angeht? Gibt es da offene Tore bei Firmen oder ist das eigentlich ein eher typisches Verhalten, dass die Gründung von Betriebsräten versucht wird zu behindern?
Also zum Glück ist überwiegend die Erfahrung, dass Betriebsräte zu unserem gesellschaftlichen Leben ganz normal dazugehören und auch akzeptiert sind, sowohl von Arbeitgeberseite und natürlich auch unterstützt und gelebt werden von Belegschaften. Wir haben tatsächlich bei einigen Edeka-Subunternehmen das Verhalten, Betriebsräte verhindern zu wollen. Das ist nicht gut und zeigt ein Stück weit, dass wohl auch etwas zu verbergen ist, sonst könnten wir ja sehr transparent hier auch mit Betriebsräten zusammenarbeiten. Und das zeigt uns als Gewerkschaft auch, dass es wichtig wäre, dort Betriebsräte zu gründen, um eben auch Transparenz und Mitbestimmung der Beschäftigten zu ermöglichen.
Wie unterstützt ihr Menschen, die sich für die Begründung eines Betriebsrates interessieren?
Wir unterstützen unsere Mitglieder, indem wir zum Beispiel Prozesskosten übernehmen, indem wir Know-how weitergeben, indem wir an der Seite der Menschen dann auch stehen, wenn das Prozedere angeschoben wird mit Einleitung von Wahlen. Da braucht es dann Wählerverzeichnisse und, und. Das können wir machen dort, wo wir angefragt werden. Aber es braucht dazu auch die Courage der Mitarbeiter und dafür werben wir, aber das können wir natürlich nicht erzwingen.
Todele. Bei uns ist unser Kollege Michael. Herzlich willkommen, Michael.
Hallo, guten Morgen allseits.
Und zwar habe ich ein paar Fragen zum Digital Audio Broadcast, kurz DAB+, und dem Verhältnis zu Radio Dreieckland. Die Ultrakurzwelle UKW hätte ja jetzt irgendwie schon nächstes Jahr abgeschaltet werden sollen, beziehungsweise schon lange, ne?
Genau.
Wurde jetzt nochmal verlängert, jüngst bis 2032, vor allen Dingen auch, weil viele HörerInnen ihr altes UKW-Gerät noch nicht verschrotten wollten und umgestiegen sind. Und viele Radiosender sind trotzdem schon auf diese neue Technik DAB Plus umgestiegen, sind auf DAB Plus erreichbar. Warum ist das bei Radio Dreieckland noch nicht so?
Das ist eine gute Frage. Wir bemühen uns seit, ich glaube, jetzt 6 Jahren bald darum, endlich eine der Ketten, die im Lande vorhanden sind, frei zu bekommen für die nicht kommerziellen Veranstalter. Wir haben dort auch schon Wirtschaftspläne und was das kosten würde und so weiter alles vorgelegt gehabt. Aber die Landesanstalt stand auf der Bremse. Konkret kann man jetzt auf DRB 2 bundesweite Programmketten empfangen. Die eine ist eine Mix-Programmkette von Deutschlandfunk, Deutschlandradio und den Programmen, die die produzieren, zusammen mit kommerziellen Veranstaltern. Dann eine zweite rein kommerzielle bundesweite Verbreitung. Und wir haben dann eine öffentlich-rechtliche Kette, die der SWR mit all seinen Programmen betreibt, in 2 Multiplex-Bereichen. Und dann noch haben wir eine landesweite Kette kommerzieller Veranstalter, wo nahezu alle drauf sind. Also die Regionalveranstalter und die Lokalveranstalter. Und die LFK hat uns jetzt im November letzten Jahres uns...
Die Landesmedienanstalt.
Ja, genau, immer dazwischenhauen, immer gleich dazwischenhauen. Frag lieber rein. Und die Landesanstalt für Kommunikation hat uns also im November präsentiert, sie wolle einen Teil der unzufriedenen Lokalveranstalter dafür gewinnen, dass sie in dieser regional noch seit x Jahren brachliegende Regionalkette, 6 oder 5 Multiplex-Regionen wären das dann, dafür gewinnen, dass die doch übernehmen. Also das ist ja die Kette, die wir eigentlich haben wollten für die 10 nicht kommerziellen Programme im Lande Baden-Württemberg.
Und wo hängt es jetzt genau, die Landesmedienanstalt für Kommunikation? Will die nicht rausrücken, will das nicht zahlen? Wollen wir da wirklich hin?
Also erstmal muss man festhalten, die kommerziellen werden bezahlt. Wir kriegen pro Programm, ich glaube, 40.000 Euro im Jahr dafür, dass sie über die landesweite Kette ausgestrahlt werden.
Das sind die neuen GZ-Gelder, die da hinfließen.
Ja. So ein dicker, durchaus ein kräftiger Brocken. Und es ist eigentlich nicht einzusehen, weshalb wir die nicht auch bekommen sollten. Also nur mal nebenher bemerkt. Also das ist mal das eine. Das andere ist, wollen wir dahin? Ja, ich denke, es wird auf Dauer gesehen sinnvoll sein, weil die Frequenzkette über das Digitale kann, wenn es nicht so eng gepackt ist, durchaus in der Qualität und dadurch, dass es ein sogenanntes Gleichwellen Programm ist, das nicht so viele Störfrequenzen hat, sondern dort, wo dann auf der gleichen Frequenz die Programme ausgestrahlt werden, dass die dann der leistungsstärkere Sender, der gleichkanalig ist, dann auch übergegangen wird. Also das heißt, den Faktor, den wir jetzt haben in der UKW-Verlängerung, dass uns von Stuttgart aus auf der 102,3 Gleichkanalsender stören oder unsere Verbreitung einschränken in der Weite unserer Verbreitung, ist dann nicht mehr so gegeben.
DAB Plus ist der klarere Empfang quasi, ohne Rauschen wird beworben. Allerdings habe ich mal irgendwo noch aufgeschnappt, dass jetzt zum Beispiel diese digitale Verbreitung nicht mehr so anonym ist wie ein UKW-Empfang. Wo hast du da Infos dazu? Also warum quasi die freien Radios auch für den UKW-Betrieb und die anonyme Empfangbarkeit der Radiowelle plädiert
haben? Die bleibt. Wenn sie terroristisch ist, bleibt sie. Wenn sie nicht leitungsgebunden ist. Bleibt sie ja, weil dein Empfangsgerät ist dein Empfangsgerät, aber da gibt es keine Kommunikation. Es ist praktisch wieder eine terrestrische Verbreitung. Das ist der entscheidende Punkt dabei.
Ah, okay. Im Vergleich zu Online-Stream, wo ich dann eine IP-Adresse habe. Okay. Ja, okay.
Also das findet da gerade nicht statt. Deshalb ist es also, was die digitale Verbreitung angeht, sogar anonymer, in Anführungszeichen, wer denn das nutzen wird. Ja? Also da kannst du nur über Umfragen das herausbekommen.
Außerdem ist es auch ein bisschen energieaufwendiger, aber ich denke, ja.
Das ist zwar energieaufwendiger, aber es sind zugleich meistens 12 bis 16 Programme drauf. Und wenn du das dann runterrechnest auf die Programme und wie viel Fläche die dann damit versorgen können, ist es dann wieder ökonomischer, in Anführungszeichen, auch energetisch ökonomischer.
Okay, also und welche Hebel müssen wir jetzt in Gang setzen, damit RDL endlich dann auch im Stadtgebiet empfangbar wird?
Naja, im Stadtgebiet sollte Dreieckland schon empfangbar sein, aber natürlich ist es nicht in allen Teilen des Stadtgebietes. Also der Osten ist ein bisschen schwieriger und wir haben natürlich die Überreichweiten, die sowohl von Gleichkanal- oder Nebenkanalsendern sowohl aus der Schweiz kommen, als auch vom Osten, von Rottweil etc. Ja? Und das ist jetzt natürlich durch die UKW-Verlängerung, wird das Problem nicht leichter werden, sage ich mal so. Und jetzt fragst du nach den Hebeln, die wir haben. Ja, im Prinzip ist es nur der Hebel des politischen Drucks unserer Zuhörenden und insgesamt der Radios selbst. Die sind ein bisschen ermüdet, habe ich den Eindruck. Und wir haben das jetzt mal kurz diskutiert im Landesverband der nicht kommerziellen Radios, werden sie sicherlich in eine ähnliche Situation kommen wie Niedersachsen. Dort sind die ganzen nicht kommerziellen Lokalveranstalter jetzt doch aufgeschaltet worden und werden finanziert aus dem Aufkommen, das die Kommerziellen dort machen. Das Beispiel Niedersachsen ist insofern interessant, weil es vergleichbar ist mit unserer sogenannten Regionalkette von Multiplexen, also in 5 oder 6 Regionen. Und da haben die Niedersachsen, die haben ja ein zentrales Programm, das heißt FFN, also Freier Funk Niedersachsen oder sowas. Und da werden die dann also Huckepack genommen in den Regionalclustern der Multiplexe in den Programmen und kriegen dort ihr Kanal bezahlt. Das war nämlich das große Problem, das da immer noch offen gewesen war. Das halte ich für eine schlechte Lösung. Ich finde tatsächlich, wir erfüllen Public Service, die nicht kommerziellen Veranstalter. Und es wäre, wenn schon so, dass es wie jetzt auch so ist, dass hier das finanziert werden muss aus dem Rundfunkgebührenauskommen. Und es ist im Prinzip jetzt angelaufen über die Jahre eigentlich eine Vorfinanzierung für kommerzielle Veranstalter, insbesondere auch für Cash-Cows wie Radio Regenbogen und so weiter, die sich aus Werbung mehr als gut bedienen und auch schon mehrere Programmfarben dann auf UKW anbieten und jetzt auch auf DRB. Da wäre es also angemessen, dass dies ein Payback in unsere Richtung, also die 10 nicht kommerziellen Programme im Lande, dann laufen würde.
Okay, also vielleicht noch ein bisschen abwarten und vielleicht auch mal noch eine Demo machen oder so. Oder ein Briefchen schreiben.
Briefe schreiben ist nie schlecht. Sicherlich ist auch der Zeitpunkt, der jetzt ansteht, gar nicht so dumm. Wir haben ja nächstes Jahr Landtagswahlen und es ist hier jetzt mal an der Zeit, dass auch geliefert wird von der Politik und diese Diskriminierung nicht kommerzieller Veranstalter, um nichts anderes handelt sich das nämlich. Wenn auf der einen Seite kommerzielle Veranstalter im Lande das Angebot bekommen, dass sie ihre DRB-Verbreitung finanziert bekommen, zumindest teilweise finanziert bekommen, dann ist das eher diese Frage zu beantworten im politischen Raum, warum diese Diskriminierung nicht kommerzieller Veranstalter nicht langsam beendet wird.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 15. Mai 2025 durch Konrad.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Wally Play, Wally Play, Ratta! Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.